Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Rechtsstreit um eine Auslieferung von Julian Assange hat ein diplomatisches Tauziehen zwischen Großbritannien und Ecuador verursacht. Das südamerikanische Land hat dem Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks heute Asyl gewährt. Doch Großbritannien verweigert ihm freies Geleit. Damit sitzt Assange weiter in der Botschaft Ecuadors in London fest. Dorthin war er Mitte Juni geflüchtet. Er wollte so eine Auslieferung an Schweden verhindern, wo er sich wegen Sexualdelikten verantworten soll.
Verfahrener könnte die Lage nicht sein. Während es vor ihrer Botschaft zu Rangeleien mit Assange-Anhängern kam, erklärte Ecuador, dass die Briten gedroht hätten, die Botschaft zu stürmen, sollte man Assange nicht ausliefern. Die wütende Antwort aus dem fernen Quito kam prompt. Wir möchten hiermit klar sagen, dass wir keine Kolonie Großbritanniens sind und dass diese Zeiten für immer vorbei sind. Unter Applaus erklärte er den Asylantrag für angenommen. Die große Frage jetzt aber ist, wie kommt Assange nun aus London dorthin? Das britische Außenministerium hat bereits erklärt, Assange verhaften zu wollen, sobald er die Botschaft verlässt. Stürmen will man den diplomatischen Sitz aber wohl nicht mehr. Ich denke, dass London mittlerweile eingesehen hat, dass diese Idee ein Fehler war. Auch wenn das rechtlich möglich wäre, es gibt zu viel, was dagegen spricht. Vor allem die Tatsache, dass das britische Botschaftspersonal überall in der Welt gefährden würde. Der britische Außenminister erklärte sich am Abend tief enttäuscht. Wir werden Mr. Assange nicht ausreisen lassen. Es gibt auch keinerlei legale Basis, auf der wir das tun könnten. London und Ecuador stehen vor einer diplomatischen Zerreißprobe. Das ist ein Punktsieg für Assange. Ein Punktsieg, der aber nur ein Aufschub sein kann. Assange hat hier seinen Fall in allen Instanzen verloren. Die Briten müssen ihn ausliefern. Das ist europäisches Recht. Andererseits ist er in Schweden nach wie vor noch nicht einmal angeklagt. So argumentiert Ecuador. Der Fall Assange, er wird mit dem heutigen Tag immer mehr zu einem politischen Grundsatzstreit.
Weitere Hintergrundinformationen zum Fall Assange finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem erläutern wir ausführlich, wie das internationale Recht den Status von ausländischen Botschaften regelt. Der UN-Sicherheitsrat wird die Beobachtermission in Syrien nicht verlängern. Der französische UN-Botschafter und amtierende Präsident des Rates, Arrault, sagte in New York, die Bedingungen für eine Fortsetzung seien nicht gegeben. Es solle aber ein Verbindungsbüro der Vereinten Nationen in Damaskus eröffnet werden. Das derzeitige Mandat für die Beobachtermission endet am Sonntag. In Syrien selbst gehen die Kämpfe unterdessen unvermindert weiter.
Im ganzen Land bombardierten syrische Truppen auch heute wieder Städte wie hier in Dumir. Wegen solcher Angriffe hatte in der Nacht zuvor die Organisation für islamische Zusammenarbeit die syrische Regierung scharf verurteilt und aufgefordert, die Gewalt einzustellen. Außerdem hatte die Mehrheit für einen vorläufigen Ausschluss Syriens aus diesem Zusammenschluss der islamischen Länder gestimmt. Damit hat sich Saudi-Arabien, das die Rebellen unterstützt, gegen den Assad-Verbündeten Iran durchgesetzt. Doch die Machthaber in Damaskus geben sich unbeeindruckt. Im türkischen Kilis erreichten heute Flüchtlinge aus der Rebellenhochburg Al-Assas sicheres Land, immer noch traumatisiert durch die Bombardierung ihrer Stadt gestern. Aus meiner Familie sind 21 Menschen gestorben. 15 Verwundete haben wir hierher gebracht. 2,5 Millionen Syrer sind in Not. Das sagte heute in Damaskus die Nothilfekoordinatorin der UNO, Valerie Amos. Die humanitäre Lage hat sich verschlechtert seit meinem letzten Besuch im vergangenen März. Es fehlt an allem. Wegen der Gewalt könne die UN die Menschen nicht ausreichend mit Hilfe versorgen. Im Libanon entführte ein schiitischer Clan Unterstützer der Rebellen, wie diesen Türken, um einen bei Damaskus verschleppten Familienangehörigen freizupressen. Als Antwort besetzten daraufhin Sympathisanten der Aufständischen wichtige Straßen im Libanon. Der Krieg hat endgültig auch dieses Land erreicht.
Wann der neue Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet wird, bleibt weiter in der Schwebe. Eigentlich war von der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates Klarheit darüber erwartet worden, ob der Termin am 17. März nächsten Jahres gehalten werden kann. Darauf wollten sich die Verantwortlichen aber nicht festlegen. Bei der Sitzung ging es außerdem um den Anstieg der Kosten und um den Lärmschutz für die Anwohner.
9 Stunden hat der Aufsichtsrat hinter diesem Zaun getagt, in der Feuerwache des neuen Flughafens. Viele Themen galt es zu besprechen, Finanzierungslücke, Schallschutz und Eröffnungstermin. Wie angekündigt, gab es zu letzterem keine Entscheidung. Der neue Technikchef brauche noch mehr Zeit, um die Lage einschätzen zu können.
Erst nach dieser Analyse ist es möglich, einen Zeitplan vorzulegen. Und wir haben uns berichten lassen von Herrn Ammann, dass er diese Zeit noch braucht und dass er heute nicht in der Lage ist, ein abschließendes Votum abzugeben.
Erst bei der kommenden Aufsichtsratssitzung am 14. September wollen die Verantwortlichen dann mitteilen, ob der Eröffnungstermin noch einmal verschoben werden muss und auf welches Datum. Einigen konnte man sich aber in Sachen Lärmschutz. Der Flughafen sei bereit, die Klagen gegen die strengen Auflagen fallen zu lassen.
So dass wir jetzt wirklich ganz klar sagen können, und das ist die Meinung des gesamten Aufsichtsrates, dass wir in der Umgebung des Flughafens FBB einen exzellenten Lärmschutz gewährleisten werden.
Auch für die Mehrkosten von über 1 Milliarde Euro habe man eine Finanzierung gefunden. Eine Mischung aus Eigenkapital, Überbrückungskrediten und Gesellschafterdarlehen. Letztere müssen von der EU genehmigt werden. Dass das schnell passiert, dafür wolle man sich einsetzen.
Bundesumweltminister Altmaier will die Förderung erneuerbarer Energien umbauen. Damit soll unter anderem der Anstieg der Strompreise gedämpft werden. Bislang wird Strom aus Wind und Sonne mit Zuschüssen gefördert, die auf alle Stromrechnungen umgelegt werden. Konkrete Vorschläge, wie die Förderung verändert werden soll, kündigte Altmaier für September an.
Des Ausbaus der Erneuerbaren.
Da war selbst Peter Altmaier sprachlos. Ein Feueralarm bereitete seiner Pressekonferenz ein abruptes Ende. Und auch wenn es nur ein Fehlalarm war, es war heute einfach nicht sein Tag. Denn schon das Flugzeug des Ministers war wegen eines Defektes verspätet nach Berlin gekommen. Dabei soll sein 10-Punkte-Programm der Energie- und Klimapolitik neuen Schwung geben. Deutschland sei zwar auf dem richtigen Weg, aber das Jahrhundertprojekt dürfe weder zu sozialen Verwerfungen führen, noch zu Lasten der Wirtschaft gehen.
Ich glaube, dass ich nur dann Erfolg haben werde, mit meinem Ziel für den Umweltschutz und für die Energiewende etwas zu erreichen, wenn ich den alten und, wie ich meine, falschen Gegensatz von Umwelt und Wirtschaft überwinden kann.
Dafür soll die Förderung des Ökostroms grundsätzlich neu geregelt und der Ausbau von Sonnen- und Windenergie besser mit den Ländern koordiniert werden. Als soziale Komponente will Altmaier eine kostenlose Energieberatung einführen. Das bringe den Verbrauchern langfristig mehr Entlastung als finanzielle Hilfen für Geringverdiener. Das sieht die Linkspartei anders. Sie fordert eine Abwrackprämie für alte Energiefresser und einen sozialen Niedrigtarif.
Es muss Sozialtarife geben oder auch Modelle wie Ökoboni, dass es eine Art Grundbetrag gibt und nur der Stromverbrauch darüber besonders teuer bezahlt wird.
Peter Altmaier hält von all dem nichts und ließ sich auch von dem Fehlalarm nicht aufhalten, für seinen Weg in der Energiewende zu werben. Der Umweltminister demonstriert Entschlossenheit, aber er ist umstellt von widerstreitenden Interessen und Zuständigkeiten. Da sind Kabinettsmitglieder, denen die ganze Richtung nicht passt. Da sind die 16 Bundesländer, ohne die nichts läuft. Und da sind die mächtigen Interessensverbände, die es zumindest immer wieder schaffen, Sand ins Getriebe der Energiewende zu streuen. Und das alles nur ein Jahr vor der Bundestagswahl.
Der niederländische Staatskonzern TenneT wird bei der Anbindung von Offshore-Windparks an das deutsche Stromnetz künftig private Investoren beteiligen. Darauf einigten sich Wirtschaftsminister Rösler und sein niederländischer Kollege Verhagen in Den Haag. Deutschland wird im Gegenzug Haftungsfragen bei Netzausfällen klären. Durch die Einigung sei der Weg frei für den Ausbau der Windenergie auf See, so Rösler.
Kanada-Reise von Bundeskanzlerin Merkel. Zentrales Thema des zweitägigen Besuches ist die europäische Finanzkrise. Bei Gesprächen mit Premierminister Harper sprach sich Merkel erneut für eine strikte Haushaltsdisziplin in der Eurozone aus. Gelinge dies einzelnen Staaten nicht, so müsse die EU-Kommission Eingriffsrechte in die nationalen Haushalte bekommen, so Merkel. Mit Harper war sie sich einig, den freien Welthandel zu stärken, um damit die Exportchancen beider Länder zu erhöhen. Bundespräsident Gauck ist zu seinem offiziellen Antrittsbesuch nach Österreich gereist. In der Wiener Hofburg wurde er mit militärischen Ehren empfangen. Thema eines Gesprächs mit seinem österreichischen Amtskollegen Fischer war auch die Euro-Krise. Fischer lobte die Führungsrolle Deutschlands und Frankreichs. Gauck verteidigte das Vorgehen der Bundesregierung. Beim Beharren auf einem Sparkurs gehe es nicht um Dominanz innerhalb Europas, sondern um Solidität und Verlässlichkeit.
Wegen schwacher Verkäufe, vor allem in Südeuropa, plant der Autohersteller Opel Kurzarbeit. Für das Stammwerk in Rüsselsheim und das Komponentenwerk in Kaiserslautern verhandle man mit dem Betriebsrat und mit der IG Metall, erklärte ein Konzernsprecher. Von der Maßnahme wären vermutlich mehrere tausend Beschäftigte betroffen. Sie müssten dann erneut Einkommenseinbußen hinnehmen. Vor 2 Monaten hatte die Belegschaft vorerst auf eine tarifliche Lohnerhöhung verzichtet.
Mit Rabatten um die 20% versuchen Opel-Händler der Absatzkrise zu trotzen. Was in Deutschland noch einigermaßen gelingt, funktioniert auf den für Opel wichtigen südeuropäischen Märkten überhaupt nicht mehr. Die Euro-Krise, so Autoanalyst Christoph Stürmer, ist in den Ländern Südeuropas eine Wirtschaftskrise. Den Menschen dort fehlt das Geld, um neue Autos zu kaufen.
Wenn ein Unternehmen wie Opel seine Absatzländer nur in den Regionen hat, in denen Krise ist, dann hat das Unternehmen auch eine Krise.
Um die Kosten verursacht durch diese Krise in den Griff zu bekommen, verhandelt das Unternehmen mit Betriebsrat und Gewerkschaft über Kurzarbeit. Kürzere Arbeitszeiten oder tageweise Werksschließungen könnte das Werk in Rüsselsheim mit rund 13.000 Beschäftigten treffen. Hier werden der Insignia und der Astra produziert. Für beide Modelle ist der südeuropäische Markt besonders wichtig.
Kurzarbeit ist ein Instrument, das hilft, tatsächlich kurzfristig Kosten zu sparen und zeigt meiner Ansicht nach die Ernsthaftigkeit der Anstrengung, tatsächlich Opel über Wasser zu halten und sich die Zeit zu erkaufen, die gebraucht wird, um die dann folgenden Restrukturierungsmaßnahmen ab 2014 sauber durchzuplanen und umsetzen zu können.
Aber auch die 2500 Mitarbeiter in Kaiserslautern müssen mit Kurzarbeit rechnen. Hier werden Motoren und Getriebe für das Werk in Rüsselsheim hergestellt. Keine Sorgen um Kurzarbeit hingegen müssen sich die Opel-Mitarbeiter in Bochum machen. Dieses Werk ist mit der Produktion des Zafira voll ausgelastet.
Die Bundesanwaltschaft hat für diesen Herbst Anklage gegen die mutmaßliche Rechtsextremistin Beate Zschäpe angekündigt. Die Ermittler beantragten, die Untersuchungshaft zu verlängern. Das ist für maximal 3 Monate möglich. Darüber entscheidet nun der Bundesgerichtshof. Zschäpe war nach den Erkenntnissen der Ermittler Mitglied der Zwickauer Terrorzelle NSU, die für 10 Morde verantwortlich gemacht wird. Der stellvertretende NPD-Bundesvorsitzende Pasteurs ist wegen Verunglimpfung und Verleumdung zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach Überzeugung des Amtsgerichts Schwerin hat Pasteurs den Holocaust indirekt geleugnet und die Opfer des Naziregimes verächtlich gemacht. In dem Prozess ging es um eine Rede Pasteurs, die er 2010 als Chef der NPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommerns bei einer Holocaust-Gedenkveranstaltung gehalten hatte.
In Südafrika sind mehrere Bergarbeiter während eines Minenstreiks getötet worden. Die Polizei erschoss nach Medienberichten mindestens 7 Menschen, die offenbar bewaffnet waren. Seit Tagen kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen den 3000 Streikenden der Platinmine und Sicherheitskräften. Hintergrund des Arbeitskampfes sind vermutlich Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden Gewerkschaften. Der Moskauer Patriarch Kirill ist als erstes Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche zu einem Besuch in Polen eingetroffen. Ziel der Reise sei die Versöhnung von Katholiken und Orthodoxen, Polen und Russen, sagte Kirill bei seiner Ankunft in Warschau. Grundlage sei das Evangelium. Zwischen beiden Konfessionen bestehen seit Jahrhunderten Spannungen. Morgen wollen Kirill und die katholischen Bischöfe eine Versöhnungsbotschaft unterzeichnen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. August.
Ein neues Hoch über der Mitte Europas beschert uns verbreitet Sonnenschein. Am Wochenende geraten wir auf seine Westseite, sodass subtropische Luft heranfließt, die zusammen mit der Sonne für die bisher heißesten Tage des Jahres sorgen wird. Von Vorpommern über Oder und Neiße bis zum Bayerischen Wald gibt's noch örtliche Schauer, die in der ersten Nachthälfte nach Osten abziehen. Sonst teils klar, teils aber auch wolkig, vor allem im Nordwesten. Besonders in der Osthälfte bildet sich gebietsweise Nebel. Morgen scheint neben ein paar lockeren Wolken verbreitet die Sonne, im Norden noch dichtere Wolken, die aber auch mal größere Lücken bekommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Im Fichtelgebirge heute Nacht 8, in der Kölner Bucht bis 16 Grad. An der See morgen knapp über 20, am Oberrhein knapp über 30 Grad. Am Samstag im Norden noch ein paar Wolken, sonst verbreitet sonnig. Am Sonntag rückt die 40-Grad-Marke in erreichbare Nähe. Dazu vielerorts Sonne, im Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter, die am Montag zahlreicher und örtlich auch unwetterartig werden.
Wir sind wieder da für Sie mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr und Karin Mioska. Wir fragen, warum die Politik bei Großprojekten so oft versagt. Außerdem 10 Jahre danach, wie die Harzgesetze Deutschland verändert haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.